Weißt du noch, warum du deinen Beruf ergriffen hast? War das immer schon dein Traum oder bist du da einfach so reingestolpert? Oder vielleicht hängen geblieben? In meiner Schulklasse waren wir 25 Schüler. Das war damals noch so. Ich habe zu den wenigsten noch Kontakt. Das passiert, glaube ich, auch heute noch. Dass man den Kontakt verliert. Ein Junge namens Boris, das weiß ich noch, wollte zur Deutschen Bahn. Immer schon. Er machte seine Schule, Noten waren okay. Und Boris ging zur Deutschen Bahn. Der arbeitet da, soweit ich weiß, heute noch. Eine andere Schülerin, Britta, wollte Kinderärztin werden, machte Abitur, studierte Medizin und ist jetzt Kinderärztin. Manche Lebenswege verlaufen ganz gerade, scheint es. Was wolltest du werden? Ich hab's, glaube ich, schon öfter erzählt. Ich wollte immer zur Polizei, zum Bundeskriminalamt. 20 Jahre lang, bis ich erwachsen war. Jetzt bin ich Pfarrer. Manche Lebenswege verlaufen ungerade oder mit Stopps oder mit Biegungen und Wendungen, die man gar nicht hat kommen sehen. Die Bibel erzählt von vielen solchen Wegen. Das beginnt mit dem Team Garten Eden, die rausgeworfen werden. König David, der sich in eine verheiratete Frau verliebt und ihren Mann an die Front schickt und so weiter. Ich erzähle dir heute von Saulus. Das ist nicht der böse Zwillingsbruder von Paulus. Der hieß nur anfangs einfach so. Er war ein Mann in Israel vor etwa 2000 Jahren. Er war vor allem ein flammender Fanatiker und wusste hauptberuflich alles besser. Vor allem alles, was mit Glauben zu tun hat. Er war von Wut und Rechtschaffenheit getrieben und jagte Menschen, die behaupteten, Jesus ist der Sohn Gottes. Das konnte Saulus nicht dulden. Er hetzte und verfolgte, wo er konnte. Eines Tages, so die Geschichte, erscheint Jesus diesem Saulus. Und er fragt ihn: Warum verfolgst du mich? Saulus ist sprachlos. Sein Herz schlägt in seinen Ohren. Er stürzt. Er fällt von seinem hohen Ross, wortwörtlich. Sein Leben liegt in Trümmern. Es gibt diesen Jesus. Und er lebt, obwohl er gestorben ist. Kein Deutungsspielraum, keine Möglichkeit, das wegzudiskutieren. Er hat ihn mit eigenen Augen gesehen. Und jetzt, wo er blind ist, begreift er, dass er vorher blind war. Verblendet vom Hass. Er will sein Leben ändern, all das hinter sich lassen. Nur noch zu diesem Jesus gehören. I once was blind, but now I see. Einst war ich blind, jetzt kann ich sehen. Erzählt der Text des Liedes Amazing Grace. Paulus würde wissen, wovon da gesprochen wird. Er bekommt seine Chance. Er wird geheilt, mit Geist erfüllt und losgeschickt. Eine Lebenswende. Ich erzähle dir noch eine Geschichte. Eine Geschichte aus einem anderen Buch, aus einer anderen Zeit, geschrieben in England. Der junge, schöne Will hat alles. Geld, Freunde, ein Leben in der Sonne. Er steigt auf sein Motorrad und rast die Küste hinauf, den Wind im Haar und alle Möglichkeiten vor sich. Eines Morgens steht er auf, will Brötchen holen für seine bildschöne Verlobte, die auf ihn wartet. Und er sieht den Verkehr nicht. Er wird von einem Auto erfasst und ist von diesem Tag an gelähmt, ab dem Hals abwärts. Alles, was war, scheint eine Lüge zu sein für Will. Er stößt die weg, die ihn lieben. Er zieht sich völlig in sich selbst zurück. Völlig desillusioniert hat er das Gefühl, dass all seine Euphorie und sein Leben in der Sonne ein einziger grausamer Betrug waren. Das hier, das ist die Wirklichkeit. Dieser Stuhl. Diese Stille, den Staub, den er spürt, wie er auf seinen gelähmten Körper fällt. Einst war ich blind, nun sehe ich. Das glaubt Will jetzt. Dass er jetzt die Wahrheit über das Leben kennt. Und die ist grausam. Er glaubt nur das und sonst nichts mehr. Eine Lebenswende. 2 Jahre später tritt in sein Leben eine junge Frau, Lou. Lou arbeitet in einem Teeladen, weil sie keinen anderen Job gefunden hat. Sie wohnt bei ihren Eltern, weil sie sich keine eigene Wohnung leisten kann und ihre Eltern brauchen ihr Einkommen. Sie haben keine Arbeit. Als Lou in dem Geschäft entlassen wird, weil der Besitzer es sich nicht mehr leisten kann, Angestellte zu haben, sucht sie händeringend nach einem neuen Job. Die Familie von Will sucht händeringend eine neue Angestellte, die Will Gesellschaft leistet. Du siehst, die Pfade der beiden kreuzen sich. Der Start ist aber grässlich. Lou versucht mit ihrer quirligen, übersprudelnden Art, den völlig depressiven Will zu bespaßen. Der ist so furchtbar zu ihr, wie er nur kann. Herablassend, gemein, abweisend. Erst als Lou die Hutschnur reißt und sie ihn nicht mehr mit Samthandschuhen anfasst, bricht langsam das Eis. Will spürt noch einmal das Leben in seiner schillernden Pracht, den Rausch des Verliebtseins, die pure Lebensfreude, die Lou ausstrahlt. Heilen tut ihn das aber nicht. Und so wie es ist, kann er nicht weiterleben. Das Buch wurde verfilmt. Ich verrate dir nicht das Ende, aber ich kann dir sagen, dass ich mit meiner Freundin Isabel im Kino war. Wir waren uns sicher, wir würden da glatt durchkommen. Sie ist Musical-Darstellerin und sagte noch, bitte, ich kann auf Knopfdruck weinen, easy peasy. Und ich sagte, bitte, ich war Klinikseelsorger, mich schockt überhaupt nichts mehr. 20 Minuten später saßen wir beide heulend über dem Popcorn, das salzig wurde. Das, was die beiden im Buch erleben, verändert alles für sie. Lou rafft sich auf, entdeckt die Tiefe in sich und bricht auf in ein neues Leben. Ein Leben, das ganz anders ist. Ein Leben, das Wunden und Narben kennt. Nach der Lebenswende. Ohne alles, was geschehen ist, wärst du nicht, wer du bist. Wäre dein Herz nie gebrochen worden, wärst du oberflächlich und herzlos. Hätten Menschen dich nicht verletzt, wärst du nie stärker geworden, als du es warst. Paulus verurteilt in seinem Brief an die Philipper später alles, was er vorher war. Alles, was ihm wichtig war. Er sagt, es sei Dreck. Nur diese Erkenntnis jetzt, nur noch Jesus, sonst nichts mehr. Mein lieber Paulus, du bist mir manchmal zu extrem. Ich verstehe das Hochgefühl, wenn man aus dem finsteren Tal kommt, wenn die Krise geschafft ist und endlich alles gut. Aber das heißt nicht, dass alles vorher Dreck war. Ohne unsere Vergangenheit wären wir nicht wir selbst. Und wenn wir bereuen, was war und dem nachtrauern, was nicht gewesen ist, und die können wir dann morgen bereuen, na herzlichen Glückwunsch. Das ist ein bisschen so, als fährst du im Auto durch eine tolle Landschaft und sitzt verkehrt rum. Und alles, was du siehst, saust hinter der Heckscheibe vorbei. Und du denkst dir, oh, das hätte ich gern früher gesehen. Ja, guck halt mal nach vorne. Jesus muss Paulus erst vom Pferd stoßen, damit er aufwacht. Lou und Will erfahren ein neues Leben, nachdem das Kartenhaus zusammenbricht. Aber keiner wäre weitergekommen, hätte er die Vergangenheit gelöscht. Hätte er alle Fäden abgeschnitten, um ein nagelneues Leben zu beginnen. Veränderung macht uns allen Angst. Aber sie verlangt nicht, das Alte zu löschen. Trag deine Narben mit Stolz. Du bist doch noch hier. Du hast es überlebt. Wir alle haben Verletzungen erlebt und ich sag dir ehrlich, ich kann nicht bei allem sagen, ja, ist schon gut so, dass das passiert ist. Nee, es war nicht gut. Aber es war, wie es war. Und die Vergangenheit wirst du nicht ändern. Ich auch nicht. Aber ich bin, wer ich bin, weil ich mein Leben erlebt habe. Und weil ich überlebt habe, was passiert ist. Lass dich nicht von Bitterkeit und Wut blenden. Es gibt viel zu sehen in Gottes großem Garten und es lauern Wunder hinter jeder Ecke. Und ein Nachtrag zu Paulus' glorreicher Kehrtwende. Das hält doch auch nicht. Das habe ich beim Lesen ehrlich gesagt gedacht. Ja, jetzt hast du die große Erleuchtung gehabt und alles vorher war Mist und jetzt ist es super. Aber die Lebenserfahrung sagt auch, ja, und du wirst auch wieder vom Pferd fallen. Und das ist okay. Es ist okay, weil du eine Vergangenheit hast, weil du schon früher verblendet warst und gestürzt bist und weil du gesehen hast, dass es weitergeht. Winston Churchill sagte mal, die ganze Kunst besteht darin, einmal mehr aufzustehen, als du umgeworfen wirst. Wenn die Bibel von Gottes Wegen erzählt, weiß sie das und sie tut es so. So viel höher der Himmel ist als die Erde, so viel höher sind seine Gedanken, seine Pläne. Es gibt ein altes jüdisches Sprichwort. Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihm von deinen Zukunftsplänen. Und damit meint man nicht, oh, wie naiv du bist, sondern Gottes Pläne sind noch so viel besser. Deine Träume sind nicht lächerlich, darüber lacht Gott nicht. Er schmunzelt voller Liebe, weil sie noch viel zu klein sind. Gott sendet sein Wort, so steht es da. Und damit meint er seine Macht, seinen Auftrag an die Schöpfung. Wenn Gott spricht, es soll hell werden, dann entstehen Sonnen. Was denkst du denn, was passiert, wenn er seine guten Pläne über dein Leben spricht? Das heißt nicht, dass morgen alles plötzlich in Wohlgefallen aufgeht. Das heißt nicht, dass dir alles Leid erspart bleibt. Aber es bedeutet, dass wir nicht mit geschlossenen Augen in der Achterbahn sitzen. Dass wir stumm und einsam ausharren müssen und hoffen, dass zufällig vielleicht auch mal irgendwas Gutes passiert. Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott hat Hoffnung für dein Leben. Und er sagt, dir wird gelingen, wozu ich dich sende. Niemand ist zum Unglücklichsein berufen oder zum für immer im finsteren Tal stolpern. Das ist nicht dein Schicksal. Lass die Dinge sich entfalten. Lass dich vom Pferd stoßen. Lass dich blind an der Hand führen, im sicheren Wissen. Gott liebt dich und führt dich an die Orte, wo du ausatmen kannst. Du musst es nicht verstehen. Du musst nur vertrauen. Einst war ich blind, nun kann ich sehen.